Transformation zur Rolle Russlands und eventuell dazu, wir haben ja diese Blaupause Afrin, wie sich die Türkei eigentlich verhält, haben Sie da ja schon mal vorgemacht, das da auch mal näher.
Genau, also zu Afrin kann ich nur sagen, das ist auch das, was wir von vor Ort mitbekommen, dass sich dort eben diese islamistischen Milizen, die auch damals gemeinsam mit dem türkischen Militär, also anders als jetzt war da ja auch das türkische Militär präsent, dass diese Milizen da geblieben sind, zum Teil in Häuser, sich zum Teil Häuser angeeignet haben von den Menschen, die aus der Region geflohen sind, aber auch zum Teil Leute vertrieben haben, die geblieben sind. Es gibt mehrere Berichte über gewalttätige Übergriffe, über weitere Vertreibungen, über Verfolgung in der Region von diesen islamistischen Minierten Leuten gegenüber den Leuten, die da geblieben sind. Es gibt Berichte darüber, dass Schulen, Krankenhäuser, zivile Einrichtungen unter türkischer Verwaltung stehen, das Schulsystem der Türkei übernommen wird, dass es eine sehr strenge Auslegung des Islams dort praktiziert wird, also Frauen nicht mehr ohne Kopftuch auf die Straße gehen können, also eine eigentlich nicht hinzunehmende Situation, vor allen Dingen nicht für die Menschen, die vorher dort oder gerade auch unter der Selbstverwaltung angefangen haben, eine Art und Weise zu leben, in der Gleichberechtigung, das Miteinander von religiösen Minderheiten durchaus im Fokus stand. Und es gilt jetzt natürlich zu befürchten, und das befürchten auch die Menschen vor Ort, weil sie kennen diese Geschichten aus Afrin. Das ist natürlich, was man sich erzählt oder was die Verwandten mittragen und miterzählen. Das ist natürlich, sind das jetzt die Befürchtungen auch für Nordsyrien, also für diese besetzte Zone. Und die Angst davor zurückzugehen, das zu erleiden, sind natürlich total groß. Das heißt, ich gehe erstmal nicht davon aus, dass die Menschen zurückkehren, genauso wie die Menschen bisher nicht nach Afrin zurückkehren. Also es sind immer noch 100.000 Menschen. Ich glaube, aus Afrin sind damals auch so 350.000 Menschen geflohen. Davon sitzen 100.000 Menschen immer noch in mehreren Flüchtlingslagern in Sheffa fest. Das ist eine Region, die umgeben ist von Regimegebiet und türkischen Milizen, also auch gar keinen direkten Zugang hat zur Selbstverwaltung, wo ich auch genau gar nicht weiß, wie es da heute oder momentan aussieht. Und hinzu ist gekommen, dass auch aus Idlib oder anderen Regionen Syriens relativ viele Flüchtlinge in diese Region angesiedelt worden sind, also nicht wie jetzt geplant aus der Türkei, aber aus anderen Regionen Syriens, die nicht unter der kurdischen Selbstverwaltung stehen, Flüchtlinge sozusagen in die Region angesiedelt worden sind und da schon so ein Umsiedlungsprojekt stattgefunden hat. Zur Rolle Russlands kann ich jetzt nur sagen, dass es eben diese Einigung von Assad, Putin und Erdogan gab, dass es eben unter russisch-türkischer Kontrolle diese Patrouillen geben soll, dieser 30-Kilometer-Streifen, auch weil das Assad-Regime gar nicht so viele militärische, wie sagt man es denn, Truppen hat oder Kapazitäten hat, dieses Agreement einzuhalten mit der Türkei. Da kam Russland zu Hilfe, und ich meine, aus so einer geopolitischen oder geostrategischen Blick ist es natürlich für Russland von größerem Interesse, auch in Nordsyrien einen Fuß in der Tür zu haben. Also da, wo die USA vorher noch präsent war, ist jetzt Russland. Was vielleicht noch interessant ist, dass die USA sich nicht ganz zurückgezogen haben, anders als die Ankündigung von Trump, sondern dass sie in einem ganz kleinen Teil der Region weiterhin sind, wo die Ölfelder sind, weil sie halt sagen, dass sie die Ölfelder vor dem IS beschützen wollen. Das lässt jetzt Raum zur Spekulation. Will ich gar nicht so viel mehr zu sagen.
Ja, wie lange soll diese ganze Hilfsaktion dauern? Also ich kenne also seit fast 30 Jahren in Deutschland, die Kurden sammeln sie, spenden, also seit letzten Samstag wieder in Berlin gibt es von drei politischen Organisationen und Vereinen wieder Hilfsaktionen, Spenden. Ja, wir bauen ein Zentrum, wird ein Jahr später kaputt gehauen. Eine Schule wird wieder zerbombt. Und das ist natürlich mit viel Enttäuschung und sowas verbunden. Also hilft das überhaupt? Also was soll man sonst machen? Ich meine, wir sind auch mit unserer Energie und Nerven auch am Ende. Wiederholen. Also Sie sagen, was sollen wir noch machen? Mhm. Also Einzige, was wir machen, klar, also Briefe an Behörden, an zuständigen Stellen und natürlich am meisten Spenden und dass wir auch selber mit der Aktion auch dorthin bringen, auch aus Kurdistan, also irakischen Seite. Aber irgendwann baut man viele Sachen und dann mit einer Aktion von einer Woche ist alles weg. Es ist wirklich wie ein Märchenfilm. Ne? Dieses Zentrum in Kobani zum Beispiel. Wie viele Menschen haben daran gearbeitet, bis diese am Ende ein medizinisches Zentrum gebaut haben, ne? Mit ganz großer Freude, mit Feierlichkeiten und so weiter. Und jetzt, wo ist das denn jetzt? Wer ist denn da?
Ja, nee, ich glaube, ich kann das sehr gut verstehen. Das lässt einen oft auch hilflos zurück. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass die mediale Öffentlichkeit zu dieser Militäroperation, also seit dem 9. Oktober, so groß war wie noch nie. Also es ist schon verstanden worden, was da passiert ist. Nämlich, dass die Kurden im Stich gelassen sind, dass die Kurden wieder die Verlierer sind. Es wurde da schon relativ genau hingeschaut und die Schicksale, die solche Einrichtungen oder die Menschen vor Ort da gerade wie der Eil schon sehr klar benannt und auch die Verantwortlichkeiten benannt. Und ich glaube, dass das eine Folge davon ist, dass es gerade in den letzten Jahren doch so viele Unterstützung, Solidaritätsaktionen, Bekenntnisse zu dem, was da passiert ist, gab und es auch immer wieder mitverfolgt wurde, dass es zumindest in der medialen Berichterstattung so eine große Aufmerksamkeit wie noch nie für die Region gab. Also als wir Afrin 2018 hatten, würde ich sagen, gab es auch eine Berichterstattung, die war aber lange nicht so kritisch, so anhaltend, wie ich sie heute erlebt habe. Das tröstet natürlich nicht, ich kann das sehr verstehen, also ich meine, das geht mir ähnlich. Ich war im April noch vor Ort und ich habe jetzt Bilder bekommen von Orten, wo ich da noch stand, wo ich Projekte besucht habe, wo ich nicht weiß, ob die Menschen, die diese Projekte aufgebaut haben, da jemals wieder hin zurückkehren können. Das macht mich unglaublich traurig. Und gleichzeitig sind die Menschen, die diese Projekte aufgebaut haben und die an das geglaubt haben, ja immer noch vor Ort und machen weiter irgendwie. Und ich glaube, die daran weiter zu unterstützen, ist schon wichtig.
In dem Zusammenhang noch kurz, es gab vor einiger Zeit Johannes Politbarometer aus dem FDL. Da waren 92% gegen Waffenlieferung an die Türkei. Ja. Und 65% waren auch für Wirtschaftssanktionen. Das würde ja, also ich weiß, dass das Thema der Herstellung nicht unbedingt total behandelt wird, aber es scheint in der Bevölkerung dann angekommen zu sein. Das finde ich sehr wichtig. Das gibt einen sehr großen Unterschied.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also wir haben jetzt gar nicht zu dem jetzigen Einmarsch, aber als es den Einmarsch der Türkei nach Afrin letztes Jahr gab, wo ja auch deutsche Leopard 2 Panzer von Rheinmetall eingesetzt worden sind, wo es dann irgendwann die Bilder dieser Panzer gab, die über die Grenze gerollt sind und in Afrin stattstanden, haben wir als Medico Internationale Petition gemacht, wo wir den Einsatz verurteilt haben und die Bundesregierung aufgefordert haben, diese Rüstungsexporte zu stoppen. Wir haben diese Petition auch ans Auswärtige Amt übergeben und wir haben in relativ kurzer Zeit relativ viele Unterschriften gesammelt. Also es war durchaus so, dass wir diese Ablehnung, diese breite Ablehnung, von der Sie gerade angesprochen haben, auch bei uns gemerkt haben. Wir merken das auch jetzt wieder, dass wir doch glücklicherweise immer noch Spendengelder bekommen, obwohl die Situation so trostlos ist, dass es da doch noch ein sehr großes Mitgefühl bei der Bevölkerung hier gibt und ein sehr kritisches Draufschauen. Und wir kriegen zum Glück auch sehr viele positive Rückmeldungen, gerade über unsere Arbeit und was uns darin bestätigt, dass eben diese Ablehnung der Rüstungsexporte der Politik, dieser Kriegspolitik dann doch groß ist und es sich auf dieser politischen Ebene denn dann doch lohnt, weiterzumachen und sich genau zu überlegen, wie man da nochmal Druck erzeugen kann. Ja.
Meine Frage bezieht sich darauf, wie können wir mehr Druck auf unsere Regierung machen? Also Maas war da und hat Süßholz geraspelt in der Türkei. Dann kommt immer sofort wieder dieser sogenannte Flüchtlingsdeal. Dann wird gesagt, ja, aber wenn wir jetzt zu scharf gegen die Türkei und so, dann kündigt Erdogan diesen Flüchtlingsdeal an. Ja, und was dann? Dann überschwemmen die geflüchteten Menschen, unser Land, dann geht die AfD in die Höhe, das können wir nicht riskieren. Also müssen wir doch irgendwie immer ganz behutsam mit der türkischen Regierung umgehen. Wie können wir da argumentieren? Weil wir brauchen Druck auf die Regierung, dass sie eben genau das tut, was wir ja eben alles aufgezählt haben.
Ja, nee, das ist richtig. Und ich meine, das versuchen wir als Medico International ja auch immer wieder. Wir haben auch vor 3 Wochen, glaube ich, einen Aufruf veröffentlicht, wo wir nochmal expliziter auf den EU-Türkei-Deal eingehen und wo wir genau den auch nochmal kritisieren, wo wir sagen, die EU und die Bundesregierung haben sich erpressbar gemacht. Und das sieht man jetzt, ne? Also, dass die Migrationsabwehr das Top-Thema in den türkisch-deutschen oder türkisch-europäischen Beziehungen ist, fällt ihnen jetzt total zu Füßen, wenn sie sich eben nicht trauen, irgendwie gegen die türkische Regierungspolitik vorzugehen, aus der Angst der vermeintlichen Flüchtlingsströme, wo ich sagen würde, naja, also ob man da jetzt wirklich Angst vor haben kann, bezweifle ich doch in Frage zu stellen. Vielleicht sollte man sich einfach eine solidarische Lösung für Europa überlegen, wie diese Flüchtlinge aufgenommen werden können und nicht für weitere Fluchtursachen sorgen. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Also ein neuer Krieg produziert neue Flüchtlinge, ist eine neue Fluchtursache und ist das absolute Gegenteil einer Migrationsabwehr. Und ich glaube, ja, außer das immer wieder zu betonen und darauf aufmerksam zu machen, eine kritische Öffentlichkeitsarbeit dazu herzustellen. Wir haben dann natürlich als Hilfsorganisation nochmal die Möglichkeiten, da auch auf institutioneller Ebene zu versuchen, Druck zu machen. Aber ich kann Ihnen sagen, auch das ist nicht einfach. Oder dann vielleicht auch über Europa hin, also über Deutschland hinaus nochmal Allianzen zu suchen und da genau Gleichgesinnte zu finden, die sich für eine europäische Flüchtlingspolitik zum Beispiel stark machen und für eine Verteilung der Geflüchteten auf Europa.
Ja. Ich wollte nochmal das unterstützen, was du vorhin gesagt hast. Also es gibt ja diese positiven Aspekte, die Menschen haben etwas aufgebaut dort, was sie jetzt auch trotz der neuen Situation, auch wenn sie geflüchtet sind, aber das ist ja auch, also Warschau war jetzt ja auch ein bisschen größer als dieser 30-Kilometer-Streifen, was sie mitnehmen, bei sich behalten sozusagen und weitermachen. Und diese positiven Aspekte, das sollte man eigentlich viel mehr betonen. Also das ist auch vielleicht eine Kritik hier an der Ausstellung. Ich finde, die ist zu negativ. Es kommen einfach diese negativen Aspekte zu deutlich raus, die einen niederdrücken. Und wir brauchen auch, um positive Dinge aufzubauen, auch hier aufzubauen, brauchen wir einfach was Positives vor Augen, was wir erreichen.
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, in einer jetzigen Situation über die positiven Errungenschaften zu reden. Aber das ist ja das, was ich hoffentlich auch deutlich gemacht habe oder nochmal gesagt habe, dass es natürlich total viele Errungenschaften gibt, die in irgendeiner Art und Weise auch weiter fortleben. Und sei es nur die solidarische Gemeinschaft, die sich gebildet hat und die in so einer Situation natürlich das Überleben vielleicht irgendwie einfacher macht oder so. Ne? Und zur Ausstellung kann ich nur sagen, die ist tatsächlich nicht mehr ganz neu, sondern die ist von, ich glaube, Anfang 2015.
Kobane.
Genau, also es ist einfach die Zeit gewesen, in der die Befreiung von Kobane, die Flüchtlinge, also wo das sozusagen die präsenten Bilder waren, die wir auch damals noch die uns bewegt haben und die damals noch durch die Medien gegangen sind und genau, eigentlich müsste man die dringend mal aktualisieren und ich glaube, dann würde sie heute auch anders aussehen, weil sozusagen von 2015 bis heute sich doch einiges in der Region entwickelt hat, was eben damals noch nicht so weit war.
Ja, es gibt diese tolle Ausstellung Frühling der Frauen, also genau diese positive Entwicklung offen.
Ich wollte noch kurz was zur angeblichen Erpressbarkeit noch kurz einen Satz dazu sagen. Also es wird zwar immer in den Medien so dargestellt, weil die Bundesregierung das Interesse daran hat, genau dieses Bild hochzuhalten, wie ein erpressbar durch den Flüchtlingsdeal. Aber ich glaube, also wenn wir es genau hingucken, es sind über 17.000 Unternehmen, also deutsche Unternehmen in der Türkei. Das ist eine mega große Investition für die Türkei an sich. Und die Bundesregierung profitiert halt davon. So. Und wenn die alle 17.000 Unternehmen abziehen würde. Also ich glaube, Erdogan würde keine Sekunde sich auf den Beinen halten können. Das ist nur ein Beispiel. So? Also ich glaube, hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, also nicht zu sagen, der Flüchtlingsdeal ist das Problem, sondern wir machen das zum Problem. Nicht der Flüchtlingskrise ist das Problem, sondern die Bundesregierung ist das Problem. Denn 17.000 Unternehmen, 0,x, Erdogan kann sich keine einzige Sekunde auf den Beinen halten. Seine eigene Bevölkerung würde gegen ihn aufstehen. So. Also einfach mal brutal dargestellt. Danke.
Da haben wir laute Stimme. Ich denke auch daran anknüpfen, dass er diese 3 Millionen immer noch als Hauspfand in Anführungsstrichen behalten wird, weil dadurch kriegt er das Geld. Und das Geld braucht er, um seinen Kram da aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn er welche schickt, die kommen, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber die kommen gar nicht bis Deutschland. Und das weiß er auch. Und er möchte die Kohle haben. Ich kann es nur so ausdrücken.
Das läuft. Punkt. Gibt es noch weitere Wortmeldungen?
Ich brauche keine Kommentare, ich kann laut sprechen. Ja. Ich ganz kurz nochmal, der hat ja nochmal angedeutet, dass es darum geht, zu schauen, wie wir halt hier auch helfen können und was wir machen können. Also ich habe gerade als jemand das gesagt, hat nochmal an VW gedacht, ist ja auch hier in Niedersachsen, also dass wir uns natürlich organisieren, auch da über auch diese Dinge Druck auszuüben. Und was wir hier auch irgendwie machen können, ist tatsächlich unseren Genossen und Genossen in Kurdistan tatsächlich auch moralisch sozusagen zu bestärken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Menschen dort wissen, dass wir hier in Deutschland tatsächlich diese Veranstaltung fortführen und auch denen sozusagen nicht nur materiell Hilfe leisten, sondern auch tatsächlich moralisch dort unterstützen. Ich glaube, das ist ganz viel wert, damit die Menschen, die dort in Syrien und Kurdistan aussichtslos kämpfen sozusagen, auch merken und spüren, dass wir hier in Deutschland ganz viel dafür tun, dass die auch hier Gehör finden. Ich glaube, das ist fast genauso viel wert, wie wenn sozusagen materielle Dinge aus Deutschland nach Syrien gehen oder nach Kurdistan. Und tatsächlich, dass wir dann hier uns auch organisieren in den kurdischen Strukturen, aber auch außerhalb der, auch hier im Medico International sozusagen schauen, dass wir solche Dinge wie VW in der Türkei sozusagen bauen, da sozusagen das versuchen zu unterbinden oder dort irgendwie Druck aufzubauen, dass sowas nicht geschieht. Ich glaube, damit können wir in Deutschland schon Druck auf die türkische Regierung aufbauen, dass das sozusagen nicht geschieht und da nochmal die Kurden dort irgendwie fokussieren können.
Ja. Ganz kurz ergänzend dazu, die Sache mit VW, da haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, das ist auch unbedingt wichtig, dass das Land Niedersachsen hat, als große Anteile dran hat. Das heißt, dass man da konkret von hier aus Druck auf die Politik ausüben kann. Das ist ein konkreter Ansatz. Ich habe keine Ahnung, wie die IG Gesellschaft dazu verhält. Das wird wahrscheinlich deutlich weniger bessere Kontakte haben. Also.
Kann ich direkt darauf antworten. Im Prinzip, die IG Metall hat natürlich das Problem, dass sie unglaublich viele AKPler und graue Wölfe in ihren eigenen Reihen hat, auch in den Funktionärsstrukturen sozusagen, in den Vertrauensleutenstrukturen. Und entsprechend gibt es so gut wie keine Verwaltungsstelle, die sich dazu verhält. Also ich habe so einen offenen Brief an die Gewerkschafts- und politischen Mitglieder im Aufsichtsrat bei Volkswagen geschrieben zu der Frage des Baus des Werkes, und fast alle Verwaltungsstellen, die ich angeschrieben habe, haben sich bei meinem Vertrauenskörperleiter zurückgemeldet und haben gefragt, was ist denn das für ein Vogel, hat der Einfluss? Ja, haben mir selbst nicht geantwortet, aber bewegen sich im Prinzip nur ganz, ganz vorsichtig. Es war, dass jetzt Bernd Osterloh sich vor die Presse gestellt hat und überhaupt mal sozusagen gegen die Politik der türkischen Regierung Stellung bezogen hat. Das war ein einzigartiger Schritt der letzten 20 Jahre. Also, ne, wenn du googelst irgendwie IG Metall Türkei, wirst du kaum irgendeine kritische Äußerung finden. Nämlich gerade mal so aus den Gizeh-Protesten gab es ein paar Leute, die was machen wollten. In Kassel bei VW gab es eine Rede auf der Betriebsversammlung, wo ganz viele AKPler hinterher gleich hingegangen sind und gesagt haben, wenn das nochmal passiert, treten wir alle aus. Und danach war Ruhe im Schacht. Also auch da sozusagen die Leute, die die Möglichkeit haben, innerhalb der IG Metall etwas zu diskutieren, das wäre super. Im Moment ist so eine Stimmung da, dass das tatsächlich angesprochen werden kann in den Gewerkschaftsstrukturen, dass das diskutiert werden kann. Das war vor einem Jahr im Prinzip noch nicht möglich, zumindest unter Volksfragen. Danke so.
Dankeschön.
Dankeschön. Kannst du noch mal kurz sagen, wann das etwa war, wo Bernd Osterling diesen Kommentar?
Das war gestern.
Gestern.
Ah, gestern, okay. Letzte Woche auch schon irgendwie, okay. Also die letzten drei Wochen im Prinzip.
Ja, also das wäre doch ein Anlass.
Nur ganz kurz, wir sind ja hier ziemlich unter uns, habe ich den Eindruck. Das ist gut, dass wir hier sind, aber wir müssen das, was wir hier diskutieren, was wir hier wissen, was wir an Informationen gekriegt haben, weitertragen. Und da frage ich mich die ganze Zeit, wie kriegen wir das in die Stadt? Und vielleicht da als Appell an alle, wir müssen neue Aktionsformen versuchen zu entwickeln. Straßentheater oder ich weiß nicht was. Wir haben gerade eben gehört und auch selbst vorhin schon gesagt, die Stimmung gegen diesen Angriff der Türkei ist vorhanden. Und da anzuknüpfen und zu sagen, Leute, aber es muss mehr passieren und irgendwelche Aktionsformen zu entwickeln und über unsere Kreise hinauszukommen, das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ich habe jetzt auch keinen Ratschlag oder sowas, aber wenn wir alle das vielleicht bewegen, gemeinsam diskutieren, wie können wir da mit der Solidarität noch weiter in die Stadtgesellschaft kommen? Das wäre ein Anliegen für mich.
Über die Presse, über die öffentlichen oder nicht öffentlichen oder privaten irgendwas. Ich meine, klar, man fängt klein an, aber irgendwann spricht es sich rum oder es wird vielleicht doch mal gesendet oder in der Zeitung erscheinen und wenn es eben erstmal nur die Dorfzeitung ist.
Radio Flura Sendung. Ja, zu dem Beispiel von eben oder bei der letzten Fridays for Future Demo haben die jungen Leute, junge Kurden, bei den jungen Fridays angefragt und durften vom Rathaus vor zigtausend, also vor tausenden von Leuten über Rojava berichten und gegen diesen. Und das fand ich ein so ein Beispiel, wie man vielleicht Einfluss nehmen kann. Das war auch eine ganz andere Klientel, das waren nämlich alles junge Leute fast oder überwiegend.
Man kann aber in die Schulen gehen, vielleicht.
Ich will nur noch mal ein paar Sachen sagen, die es schon gibt. Ich finde, es sind viele gute Ideen und ich glaube auch, das mit den Aktionsformen ist wichtig. Und ich glaube auch, über Generationen hinweg ist total wichtig, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt entweder mit jungen Leuten, die teilweise viel jünger sind als ich, oder mit Älteren irgendwo. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, sich da zusammenzutun und gemeinsam Dinge zu machen. Und ich finde das auch gut, dass es mit Fridays for Future schon was gab. Und es gibt zum Beispiel in Hannover ein Rise Up for Rojava Komitee oder Treffen, sowas gibt es auch bundesweit und auch weltweit wurden diese Komitees gegründet und in Hannover ist das nächste Treffen zum Beispiel am Donnerstag, den 21.11. um 19 Uhr im Jugendzentrum in der Kornstraße, da dürfen aber alle Menschen hin, nicht nur Menschen. Aber da geht es nicht nur darum zu sagen, wir finden jetzt eine Aktion, die für alle gut ist, sondern da können wir uns auch zusammenfinden und überlegen, ich möchte die Aktion machen, wer macht das mit mir? Und für alle, die Telegram, die App auf dem Smartphone haben, es gibt da auch einen Channel für Hannover. Und da stellen wir immer auch Aktionen rein. Und es gibt auch ein autonomes Frauenkomitee, angelegt an die Frauenstrukturen dort. Das ist Women Defend Rojava. Und es wurde ins Leben gerufen von den Frauenstrukturen in Rojava, die gesagt haben, wir müssen uns international verbinden, um uns hier zu stärken, und aber auch damit wir euch stärken können. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Und diese Komitees gibt es mittlerweile weltweit. Und auch da gibt es eins in Hannover, da liegen da auch ein paar Flyer, diese lilanen. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich gerne nochmal ansprechen. Also es gibt sozusagen so ein paar Bezugspunkte. Es gibt das kurdische Gesellschaftszentrum, Königswater Straße 2, da sind fast immer Menschen, da kann man vorbeigehen, Tee trinken, auch ins Gespräch kommen. Es gibt regelmäßig Infostände und es wäre aber total schön, wenn noch mehr Leute sich an den Aktionen beteiligen. Und gestern zum Beispiel, das ist so eine Aktion, glaube ich, die sehr gut war, das war ja vor zwei Wochen schon mal bei der OB-Wahl hier, sind wir gestern ins Rathaus gegangen, dann war das eine gemeinsame Aktion, gar nicht geplant, sondern spontan von Fridays for Future und Women Defend Rojava und wir konnten die Themen halt total gut miteinander verbinden und ich glaube, das ist auch so wichtig, überall die Themen miteinander zu verbinden und überall darüber zu reden, was hat das mit dem Faschismus hier zu tun, was hat das mit der EU zu tun, mit Waffen, also immer diese Zusammenhänge herzustellen.
Ja. kann das auch so denken. Bei Zusammenhängen möchte ich nur noch einen Punkt ansprechen, der jetzt erstmal so ein bisschen abseits liegt, weil ja heute das Thema war, aber ich habe heute auf dem Weg hierher noch aus dem letzten Medico-Heft gelesen, den Bericht über Libyen. Und das ist ja auch ähnlich verlogen, was da von der deutschen Regierung und von der EU, da wird das bezahlt, dass die Flüchtlinge in 5 Quadratmeter Zellen zu 20 sitzen und gefoltert und erschossen werden, nur um die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Das ist ja ein ähnliches Thema. Und das soll man in dem Zusammenhang vielleicht auch erwähnen. Ist jetzt zwar hier das kurdische Thema, aber dass man darüber auch Bescheid weiß und auch informiert wird. Das hat mich so schockiert. Auch. Da muss auch drüber gesprochen werden. Das ist alles Lug und Trug, was da gemacht wird.
Danke für den Beitrag.
Brutal. Unglaublich brutal und verloren.
Wie wäre Folgendes? Also ich finde, es gibt viele gute Ideen, die stehen jetzt im Raum und das reicht nicht aus, wir müssen die ein wenig zusammenfassen. Wie wäre es, da der Plan sowieso derjenige ist, dass man noch ein bisschen die Ausstellung anguckt und in dieser Zeit könnten diejenigen, die Interesse haben, aktiv etwas zu bewegen, zum Beispiel in Richtung 4. Dezember. Ja? Sich vielleicht hier vorne treffen, wir könnten uns austauschen, Adressen austauschen, so dass wir Kontakt zueinander haben können und die Sache eben nicht im Raum stehen bleibt. Wäre das okay? Also ihr könnt rumlaufen, die Flyer sind alle da, ja. Ich mache jetzt einfach auch mal etwas, was Anita so direkt nicht gewagt hat. Auf der Rückseite des Flyers ist das Spendenkonto, ja. Und Rojava wird sich freuen. Okay? Ja, dann würde ich unser Gespräch erstmal beenden. Wir treffen uns hier vorne. Und ihr guckt gerne umher und schaut euch mit Anita zusammen die Fotos an. Dankeschön.